Wo liegen eigentlich eure Daten? Und was passiert, wenn der Anbieter morgen die Preise verdoppelt, den Dienst einstellt oder ihr schlicht nicht mehr rankommt? Genau darum geht's heute. Datensouveränität. Zu Gast ist Lars Müller von der Federion GmbH aus Kiel. Er erklärt, was hinter dem Begriff steckt, warum das Thema gerade jetzt für Unternehmen und Selbstständige relevant wird und vor allem, wie man anfängt. Ohne IT-Abteilung, ohne Riesenbudget, im Kleinen. Wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr, was euer erster Schritt zur Datensouveränität sein kann. Ich bin euer Host Carlos und ihr hört den Kids Podcast. Herzlich willkommen im Kids Podcast.
Hallihallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Du hast ja vor wenigen Monaten erst mit deinem Kollegen Nico Federion gegründet, hier auch im Kids. Was hat euch damals denn bewogen, zu sagen, dieses Thema ist gerade so wichtig, da lass uns doch mal eine Firma gründen?
Das ist natürlich nicht immer nur ein Anlass, es gibt viele verschiedene. Bei mir war das so persönlich, ich habe mich mit Open Source und Self-Hosting beschäftigt. Ich habe mit Nico viel gesprochen über digitale Souveränität und Unabhängigkeit. Und außerdem gibt es halt hier im Land eine sehr starke Entwicklung Richtung Open Source. Das Land selbst pusht das sehr und das hat uns in Summe so bewogen, dem auch unternehmerisch nachzugehen.
Jetzt ist ja dieses Thema Datensouveränität, hört man immer wieder, ist in aller Munde. Kannst du vielleicht mal so einfach wie möglich erklären, was ist das?
Es gibt natürlich immer sehr feine Details und Unterschiede in den Definitionen. Das, was wir unter digitaler Souveränität oft mitbekommen oder hören, ist, dass man als Akteur digital unabhängig ist, möglichst unabhängig von Anbietern ist. Und ich finde halt, der Souveränitätsbegriff, der ist sehr stark vom Staatlichen geprägt. Also ein souveräner Staat ist sozusagen angehalten, seine digitalen Lösungen auch unabhängig zu halten vom Einfluss von Konzernen und auch von anderen Staaten. Und der Begriff wird aber auch in der Wirtschaft verwendet und eben jetzt zunehmend, weil wir abhängig sind von US-Technologie und von Big Tech und von Leuten, die nicht unbedingt das Beste im Sinn haben mit Europa, so wenn man ihnen zumindest zuhört. Und deshalb wird gerade sehr viel über digitale Souveränität oder Datensouveränität gesprochen.
Also ich finde, es ist immer so ein bisschen abstrakt.
Ja.
Und würdest du sagen, die Gefahr, dass, also ich drücke das jetzt mal in meinen Laienworten aus, die Gefahr, dass Microsoft die Daten sperrt, die jetzt bei mir in Teams liegen, die ich brauche, ist wirklich real?
Ja, ist ja schon passiert.
Okay.
Mit einzelnen Akteuren, denen das widerfährt, aus unterschiedlichen Gründen. Ein sehr bekanntes Beispiel ist ein Richter oder eine Richterin am internationalen Gerichtshof in Den Haag. Ja, man hat es bisher noch nicht erlebt, dass jetzt große Unternehmen oder ganze Länder abgeklemmt worden sind. Ich sehe die Gefahr auch eher in der Theorie. Es ist ja auch ein Markt und ein Unternehmen braucht nun mal Kunden. Das wird vielleicht nicht unbedingt gut für ein Unternehmen wie Microsoft sein, auch für Google, sich vom europäischen Markt zu verabschieden. Deshalb tun die ja auch vieles dafür, um hier sozusagen den Regeln zu entsprechen. Ich würde das auch gar nicht immer nur auf die einzelnen Tech-Unternehmen projizieren, sondern es geht ja grundsätzlich darum, von einigen wenigen Anbietern abhängig zu sein. Die viel größere Gefahr ist, dass sie die Preise erhöhen. Also Abhängigkeit zu schaffen, heißt auch immer, das Potenzial für Preiserhöhungen zu schaffen. Und das andere ist, dass man eben dem ausgeliefert ist, wohin sich diese Technologien und diese Systeme entwickeln. Und das finde ich besonders wichtig, dass sie nicht interoperabel sind. Das heißt, wenn ich mich einmal in dieses Ökosystem bewege, dann bin ich da drin. Mhm. Und dann komme ich da eben gar nicht so leicht wieder raus.
Ja, zumindest wahrscheinlich nicht ohne große Investitionen wieder. Ne?
Richtig. Ja, klar, theoretisch kann ich das immer machen, aber es ist natürlich viel bequemer, dann die nächste Iterationsschleife mitzugehen, die nächste Produktgeneration auch zu übernehmen und immer weitere Produkte von diesen Anbietern zu nutzen. Aber ich wäge gar nicht mehr ab, Brauche ich das? Ist das das Richtige? Tut es das, was ich möchte? Und wieder zu lernen, abzuwägen zwischen verschiedenen Lösungen und die richtigen zusammenzustellen, das ist, glaube ich, auch wichtig für, also auch für ein kleineres Unternehmen. Wenn ich verschiedene Produkte kombiniere, dass ich robuster bin. Also mal angenommen, ich bin jetzt wirklich, mache alles mit einem dieser großen Player und lege alles in deren Cloud und nutze all diese Produkte. Die werden angegriffen. Ne? Also die sind genauso Opfer von Hacks. Die haben vielleicht auch, machen auch mal einen Fehler und dann gehen die offline. Die Gefahr, dass du komplett handlungsunfähig wirst, ist viel geringer, wenn du das verteilst.
Wir richten uns ja mit dem Podcast so an selbstständige und kleine Unternehmen eigentlich mehr. Wie finde ich heraus, wo ich Abhängigkeiten habe und wie finde ich eine Lösung dafür?
Tatsächlich eine der Ideen, die wir gerade umsetzen, dass wir Assistenz dabei bieten, wie man überhaupt einen Status quo erhebt. Für die Einzelpersonen, also private wie kleine Selbstständige oder auch kleinere mittelständische Unternehmen, finde ich den Digital Independence Day ganz, ganz reizvoll. Das ist eine Initiative vom Chaos Computer Club. Da kann man sich mal angucken, was gibt es für Produkte, die im Alltag so benutzt werden und was für Alternativen gibt es dafür. Und das simpelste Beispiel ist, eine andere Suchmaschine verwenden. Nicht zum Google, Ecosia zum Beispiel nutze ich.
Die pflanzen dann noch Bäume.
Die pflanzen Bäume für einen, genau. Man kriegt irgendwelche Badges und es ist auch ein bisschen gamifiziert, finde ich ganz cool. Signal statt WhatsApp. Mhm. Und vielleicht sich mal heranzutrauen an ein alternatives Office. LibreOffice beispielsweise. Mhm. Und wenn man das macht, hat man schon viel erreicht.
Okay. Ja, ich erinnere mich auch dran, ich hatte eine ähnliche Erfahrung, aber bevor jetzt die Trump-Regierung wieder an die Macht gekommen ist, mit Serversystemen. Und da hatte ich damals einen Server extra dafür gekauft, der mir eine physische Sicherung vor Ort hat und immer automatisch dann in die Cloud geladen hat und ich musste nichts machen. Das Problem war aber, dass dann der Anbieter in der Zwischenzeit, als dieser Server endlich ankam, dann die Preise verdoppelt hat. Ja, und das wurde dann so teuer, dass ich dann dachte, wenn ich das mal hochrechne, dann kann ich einfach mir jetzt selber so ein System aufbauen und habe das die Kosten in einem Jahr wieder draußen. Und genau das also habe ich dann am eigenen Leib gespürt. Gibt es da auch europäische Anbieter?
Da gibt es eine sehr gute Lösung, gerade für Cloud-Anwendungen, ist Nextcloud, deutsches Unternehmen. Nextcloud an sich ist Open Source oder zumindest im Kern Open Source. Und das kann man entweder selber installieren auf einem Server oder halt bei einem Provider gehostet, gemanagt mieten. Aber dann liegt das eben in einem Rechenzentrum bei Hetzner, bei Jonas, bei wem auch immer. Und die Kosten sind deutlich niedriger. Es skaliert im Prinzip auch besser, weil du hast immer dieses, ne, wie viel Speicher nutzt du, wie viele User greifen darauf zu. Das sind ja häufig die Grundlagen für so Lizenzmodelle oder sind auch viel komplexer, ob bei Azure oder AWS oder wie sie heißen. Das heißt, du weißt auch vorher vielleicht gar nicht so ganz genau, was an Kosten auf dich zukommt. Mhm. Und mit Nextcloud zum Beispiel ist das deutlich kalkulierbarer und überschaubarer.
Jetzt hast du den Digital Independence Day genannt. Mhm. Gibt es noch andere Dinge, die einem helfen können, herauszufinden, wo Abhängigkeiten bestehen?
Ja, man muss natürlich einfach mal gucken, was man so täglich nutzt oder auch seltener nutzt. Aber ich würde immer mit den Dingen anfangen, wo der Wechsel niedrigschwellig ist. Und mir hat zum Beispiel auch KI-Einsatz ganz stark geholfen, das überhaupt zu durchdringen, das Thema. Mhm. Und auch da habe ich darauf geachtet, dass ich nicht unbedingt immer die großen KI-Anbieter benutze, sondern meine Wahl ist auf Mistral gefallen, französisches Unternehmen mit einem entsprechenden Modell. Ein Pro-Account kostet irgendwie ein 20 im Monat. Und ja, das kann nicht all das, was ChatGPT und Gemini und vor allem Claude können, aber es kann genug. Und es hilft mir im Alltag genau an der Stelle Dinge zu machen, die mich dann unabhängiger machen.
Gibt es da auch vielleicht eine Empfehlung, auch wenn das jetzt nicht so primär unser Gesprächsthema heute ist, bei der KI, wo du sagst, die Basic-Sachen, was auch immer das dann in dem Moment ist, die mache ich dann mit dem französischen System und alles, was darüber hinausgeht, was auch immer wieder, machst du dann mit den amerikanischen Google, Anthropic etc.?
Ja, also teilweise so handhabe ich das, dass ich das auch gegenchecke dann mit den anderen. Ne? Ich will halt einen Chat haben und ich will einen Assistenten haben, der mir ab und zu mal so den Umgang mit Linux zum Beispiel erleichtert, mit der Kommandozeile. Und dafür sind die Modelle von Mistral super. Man kann da auch Software mit coden und viele andere Dinge. Aber was mir hilft, ist dann so, wenn das Ergebnis da ist und ich vielleicht ein bisschen zweifle, dass ich das dann nochmal mit diesem Frontier-Modell von, keine Ahnung, wem auch immer, gegenchecke. Ne? Mhm. Das ist gut.
Okay, also fasse ich mal zusammen. Es gibt eigentlich quasi für alles, was wir so täglich benutzen, gibt es irgendwie einen europäischen Gegenspieler und man muss nur sich ein bisschen hinsetzen und informieren. Und dann kann auch beispielsweise das europäische Pendant zu Office von Microsoft dann auch das Gleiche.
Manches können sie besser, manches können sie weniger gut. Mhm. Also es ist immer ein bisschen Umgewöhnung. Und manchmal profitiert man aber auch davon, weil das Features bietet, was ein anderes Programm nicht kann. Und noch eins, was ich vergessen habe, was ich liebe, ist Thunderbird als E-Mail-Programm. Mhm. Kann bestimmte Dinge, da träumt man von.
Stichwort Federion. Wann würdest du sagen, sollte man zu euch kommen? Und was kann man vielleicht dann am Ende auch ohne euch machen?
Naja, aber wir würden uns ja sozusagen ein bisschen selbst widersprechen, wenn wir Kunden von uns wieder abhängig machen würden. Das heißt, das Ziel ist natürlich, sich selber überflüssig zu machen in dem Kontext. Wir haben im Grunde verschiedene Leistungsbereiche. Das eine ist, dass wir beraten, vor allem mittelständische Unternehmen beraten, in größeren Digitalprojekten, die das zum Thema haben. Das ist eher auch Nikos Part. Oder sogar so Interimsrollen quasi zu übernehmen, also dass man für eine bestimmte Zeit in der Projektleitung eine Führungsrolle in einem Unternehmen übernimmt. Und der andere Part wiederum ist, Workshops zu machen, Schulungen zu machen, Leute zu befähigen, auch offene Seminare, ne? Das steht jetzt an, das startet demnächst, dass man dann sich bei uns einbuchen kann und einfach ein bisschen lernt, wie realisiere ich ein Dokumentenmanagement auf Open-Source-Basis, was ist mit Nextcloud, wie gehe ich mit LibreOffice um, also wirklich so hands-on, wie man so schön sagt.
Und wann schaffe ich es alleine?
Naja, es hängt von dir ab, ne? Also man muss immer sagen, das ist die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen und selber Kompetenz aufzubauen. Und das hängt ja sehr stark davon ab, wie viel Zeit widmest du dem. Mhm. Oder in einem größeren Kontext, wie viele Ressourcen lässt du in deinem Unternehmen darauf arbeiten? Wir wollen gar nicht der IT-Dienstleister werden, sondern da gibt es ja auch wieder spezielle Berater oder auch Begleiter. Systemhäuser hat man sie früher mal genannt. Also IT-Dienstleister, die sich auf Open Source spezialisiert haben, die dann so eine dauerhafte Betreuung gewährleisten können. Und die vermitteln wir dann.
Also warum sagst du, ist es eigentlich höchste Zeit, dass man sich hinsetzt und sich mit diesem Thema Datensouveränität zu befassen?
Naja, ich sehe vor allem eine gemeinsame Aufgabe, dass sich Europa emanzipiert von dieser US-Technologie. Das ist jetzt vielleicht eher ein abstrakter Nutzen, aber wenn wir nicht alle gemeinsam uns auf den Weg machen, Technologie hier nicht nur zu erfinden, sondern auch zum Einsatz zu bringen, das passiert ja ganz oft, dass hier geforscht wird, hier Ideen entstehen, aber sie nicht quasi an den Markt gehen oder nicht ausreichend in Gründungen auch münden. Und es ist so ein bisschen so ein idealistischer Nutzen, dass man einfach dieser aufstrebenden Bewegung hilft, wenn man sie auch diese Tools oder diese Produkte benutzt. Mhm. Also quasi gelebte Wirtschaftsförderung für Europa. Das andere Szenario ist wirklich der Zugriff von außen. Also wir verlieren ganz viel Know-how, ganz viel Wissen, ganz viele Daten. Wir bezahlen ja auch quasi permanent mit unseren Daten. Und wenn wir immer bereitwillig das öffnen und in diese Clouds und in diese KI-Modelle reinschmeißen, dann ernten andere die Früchte davon. Also es ist ziemlich naiv, dass wir das machen. Auch das ist wieder etwas, wo der Einzelne vielleicht nicht den Nachteil spürt. Mhm. Aber in Summe ist das halt schlecht für uns für unsere Wirtschaft in Europa.
Haben wir in Europa deiner Meinung nach irgendwie ein Problem der Kommunikation oder des Marketings oder wie auch immer? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel von KI sprechen, ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie der Name unserer führenden KI-Lösung in Europa ist, kann dir aber ungefähr 4 andere Modelle aus Amerika nennen. Warum ist das so?
Schwieriger einerseits, weil vielleicht Europa fragmentierter ist. Das ist ein schwierigerer Markt als der US-amerikanische. Und die Mentalität ist eine andere. Ne? Häufig ist man hier zufrieden, wenn man die Lösung gefunden hat. Und dann denkt man, die Leute werden schon kommen und werden es benutzen. Mhm. Falsch. Man muss es vermarkten.
Wahrscheinlich sind die Leute auch das Problem. Ich sehe mich da genauso als Teil des Problems. Es gibt ja eine europäische Lösung als Alternative zu PayPal.
Ja.
Wird mir immer in meiner Banking-App angezeigt. Ich soll das doch mal nutzen. Meinst du, ich habe das schon mal gemacht? Ja.
Und ich warte drauf, weil meine Bank das noch nicht unterstützt. Vero, ne? Und alles, was ich höre, es ist gut. Es funktioniert, es tut, was es soll und es macht dich unabhängiger. Und ja, du bist halt bequem. Aber warum ist das so? Weil natürlich die allermeisten schon bei PayPal sind. Mhm. Also diese ganzen Produkte und Systeme basieren ja darauf, dass von Netzwerkeffekten oder profitieren von Netzwerkeffekten, dass wenn sie eine kritische Masse erreicht haben, dass es keine Alternative mehr gibt, weil alle da sind. Ja. Und wenn du was anderes machst, bist du draußen. Was meinst du, was ich für Diskussionen mit Familienmitgliedern bezüglich Signal habe? Voll. Nutzt ja keiner. Ne? Also wir sind alle bei WhatsApp. Warum du nicht? Mhm. Ich kenne niemanden, der bei Signal ist. So.
Okay, das heißt, wir sollten zusammengefasst ein bisschen aus unserer Bequemlichkeit rauskommen, uns mit den heimischen Lösungen beschäftigen, sei es KI, sei es Cloud-Lösungen, sei es Office-Programm. Es gibt gute Alternativen und es lohnt sich, meinst du, sich da vielleicht hier und da mal umzuschauen, um unabhängiger zu werden?
Genau, und ergänzen würde ich, dass es schärft auch das Verständnis für Technologie und man lernt unheimlich viel darüber.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir. Ja.